Egal, wer du in deiner Jugend warst, niemand ist im Alter vor chronischen Krankheiten oder Schicksalsschlägen gefeit.
Was für mich auffällig ist, weil ich das so aus Europa gar nicht kannte, sind die vielen Brunnen, die man sieht, wenn man durch die Dörfer fährt. Also sprich, fließendes Wasser ist auch nicht gang und gäbe. Also ein sehr einfaches, ländliches Leben.
Buying food or to buy some medicine.
Viele alte Menschen stehen vor der Entscheidung, Essen oder Medikamente. Beides brauchen sie zum Leben, aber nur für eines haben sie Geld.
Die Diagnose war für mich ein Schock. Mein Leben lang habe ich anderen geholfen und jetzt bin ich selbst diejenige, die Hilfe braucht.
In vielen Ländern gibt es halt wirklich auch engagierte Zivilgesellschaften. Es gibt unglaublich engagierte junge Menschen mit ganz hoher Motivation und es gibt viele lokale Initiativen, die wirklich dort, wo der Staat nichts tut, Verantwortung übernehmen.
Ostblick, der Podcast über Osteuropa.
Hier sprechen wir mit echten Menschen von vor Ort, die uns aus ihrer Erfahrung berichten und mit Experten, die uns wichtige Hintergründe dazu liefern. Heute mit einem Blick nach Moldau, ein super kleines Land mit nur 2,5 Millionen Einwohnern. Trotzdem ist es gerade ziemlich oft in den Nachrichten, weil es direkt an die Ukraine grenzt. Wie der russische Angriffskrieg das Land verändert, auch darum geht's heute bei Ostblick. Aber vor allem schauen wir mal auf die ältere Generation. Warum fühlen sich viele von denen abgehängt, vor allem in ländlichen Regionen? Und was hat Abwanderung damit zu tun? Außerdem ist das erstmal unsere letzte Folge in dieser Staffel. Deshalb wollen wir am Ende Bilanz ziehen und nochmal ganz allgemein gucken, vor welchen Herausforderungen stehen die Länder im Osten Europas heute. Ich bin Elena, eure Host. Hi!
Wenn du Vollzeit arbeitest, jeden Tag im Klinikalltag eingespannt bist, viele Patienten behandelst und dann plötzlich merkst, dass du nicht mehr leistungsfähig bist, das ist ein Schock. Ich war damals 57 Jahre alt und hätte gerne noch weitergearbeitet. Außerdem habe ich immer sehr viel Sport gemacht. Niemals hätte ich gedacht, dass ich irgendwann in die Lage komme, mich nicht mehr bewegen zu können.
Das ist Svetlana. Sie war über 30 Jahre lang Ärztin im Fachbereich Radiologie in einer Klinik in Chișinău, der Hauptstadt von Moldau. Nach einer Impfung erkrankt sie plötzlich. Die Diagnose? Myelitis, eine seltene Autoimmunkrankheit, bei der sich das Rückenmark entzündet. Sie spürt keinen Halt mehr in ihren Beinen, kann sich irgendwann nur noch mit einer Gehhilfe fortbewegen. Die Diagnose hat sie eiskalt überrascht.
Psychologisch war das schwierig.
Mir ging es mental nicht gut. Schwester Maria von der Caritas hat mir damals geholfen. Sie sagte, es wird schon wieder. Als Ärztin wusste ich natürlich, wie schlecht es um die Heilungschancen steht. Maria organisierte Massagen und Behandlungen für mich. Ich hatte das Gefühl, in dieser schlimmen Phase aufgefangen zu werden. Mein Leben lang habe ich anderen geholfen. Jetzt bin ich selbst diejenige, die Hilfe braucht.
Mit Maria meint Svetlana eine Krankenschwester im mobilen Pflegeteam der Caritas. Seit 10 Jahren besucht sie Patienten rund um Chișinău.
Es ist schön, wenn man den Leuten eine Freude machen kann. Man bekommt so viel mehr zurück, als man zu geben hat.
Maria besucht ihre Klientin 2-mal die Woche zu Hause. Zusätzlich kommt eine Haushaltshilfe, die auch Einkäufe für sie erledigt. Ohne diese Hilfe wäre Svetlana komplett auf sich allein gestellt. Soziale Dienstleistungen sind in Moldau ziemlich basic. Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt zwar Hygieneartikel, sowas wie Einlagen oder Windeln und auch notwendige Medikamente, aber bei allem Weiteren müssen NGOs und kirchliche Akteure einspringen, unterstützt von ausländischen Geldgebern. Zum Beispiel von Renovabis, dem katholischen Hilfswerk für Menschen im Osten Europas. Deren Länderreferent Sebastian Hisch kennt ihr schon aus Folge 3.
Naja, früher war das System so aufgebaut, dass du in deiner Familie, in deiner Großfamilie, in deinem Dorf, in deiner Gemeinschaft eingebettet warst und man aufeinander geachtet hat und die jüngere Generation sich um die ältere Generation gekümmert hat. Wenn du jetzt das normale Dorf in der Republik Moldau nimmst und da siehst, dass vielleicht früher 2000 Leute da gewohnt haben und heute nur noch 10 Häuser oder 10 Familien da sind, dann funktioniert dieses System natürlich automatisch nicht mehr. Das heißt, ich habe viele alte Menschen, die zurückbleiben, die alt werden, die nicht mehr selber für sich sorgen können, die bettlägig sind und die aber auf Dritthilfe angewiesen sind. Da wird es dann kritisch, weil wenn niemand mehr da ist, um diese Menschen zu pflegen, zu waschen, zu füttern, kann man sich ausmalen, wie schnell dann ein Leben zu Ende sein kann. Da springen dann zum Beispiel unsere Partner wie die Caritas mit ein, die eine Hauskrankenpflege aufbauen. Und das ist dann teilweise ganz einfach, ein warmes Mittagessen mittags zu den Begünstigten nach Hause zu bringen. Eine Sozialarbeiterin, die vorbeischaut, sich vielleicht mal eine halbe Stunde oder eine Stunde mit zu der Person setzt und einfach mal zuhört, um gegen die Einsamkeit ein bisschen was zu tun. Und es geht bis hin zu professioneller Pflege, wenn es bettlägige ältere Menschen sind, Hygiene, Waschen, Säubern, medizinische Versorgung und so weiter.
Heute ist Svetlana 67. Bei unserem Online-Call trägt sie ihre Haare blondiert und halboffen zusammengesteckt. Über ihre Schultern hat sie eine gemusterte Strickjacke geworfen. Svetlana ist nicht verheiratet und sie hat auch keine Kinder. Ihre kleine Wohnung hat sie seit Jahren nicht verlassen.
Ich habe wirklich Angst, hinzufallen. Wenn ich stürzen würde und mir einen Oberschenkelhalsbruch zuziehe, dann war's das. Dann wäre ich endgültig ans Bett gefesselt. Es kam anfangs schon mal vor, dass ich hingefallen bin und nicht mehr aufstehen konnte. Meine Hüftgelenke halten mich nicht. Ich musste von der Küche ins Zimmer kriechen, um Hilfe zu holen. Das war schlimm.
Svetlanas Wohnung ist nicht barrierefrei. Doch ein spezieller Sitz in der Dusche, ein mobiler Toilettenstuhl und Essen auf Rädern, diese kleinen Dinge erleichtern ihren Alltag. Trotz all der widrigen Umstände wirkt sie auf mich aber total stark und lebensfroh. Ich frage sie, was gibt ihr Halt?
Austausch. Ich bekomme Besuch von Klassenkameraden, von ehemaligen Patienten. Bekannte rufen mich an, wollen einen medizinischen Ratschlag von mir. Das ist schön, da fühlt man sich gebraucht und bleibt in Kontakt. Ansonsten stricke ich, schaue Fernsehen, bin viel am Handy. So geht es.
Auch Galina gehört zum mobilen Pflegeteam, das ältere Menschen regelmäßig besucht. Sie hat ihre Eltern selbst früh verloren und sieht deshalb in ihrem Job eine Art Berufung.
Was mich motiviert, wenn Menschen, die einen Schicksalsschlag erleben, wieder Hoffnung spüren. Manchmal kommen wir an Orte, wo sonst niemand hingeht. Die Menschen sind komplett allein und einsam. Eine Dame, die wir zuletzt besucht haben, lebt in einer Wohnung ohne Strom, weil sie Schulden hat und eine kleine Rente. Sie freut sich sogar über kleine Dinge wie Wasser oder eine heiße Mahlzeit. Strahlende Augen, das ist meine Belohnung.
Galina ist eine von insgesamt 17 Fachkräften der mobilen Pflegeteams. Doch die Warteliste ist lang. Das erzählt mir Irina, ebenfalls Mitarbeiterin bei der Caritas. Derzeit seien im ganzen Land über 200 Klienten in Betreuung.
Egal, wer du in deiner Jugend warst, niemand ist im Alter vor chronischen Krankheiten oder Schicksalsschlägen gefeit. Oft kommt es anders als gedacht. Viele unserer Patienten stehen kurz vor einer Depression. Es fällt ihnen schwer zu akzeptieren, dass sie die banalsten Dinge nicht mehr selbstständig tun können. Duschen, kochen. Bei allem sind sie auf unsere Hilfe angewiesen.
Eine Wohnung in der Großstadt können sich die meisten schlicht nicht leisten. Und Plätze in Pflegeheimen, die sind so teuer und rar, dass deshalb viele in den abgelegenen Regionen wohnen bleiben. Das erklärt mir Edward Lukaci, der Caritas-Direktor in Moldau.
Some of them haven't seen a doctor in more than 10 years.
Manche haben seit 10 Jahren keinen Arzt gesehen.
Our mobile teams are often the only sign that the world has not forgotten them.
Aber was könnte die Lage der alten Menschen verbessern und welche Forderungen stellt die Caritas an die Politik?
We are working with the government in making them more aware.
Wir versuchen, die Regierung für die Bedürfnisse vulnerabler Gruppen zu sensibilisieren, was die Rentenhöhe angeht oder den Zugang zu sozialen und medizinischen Leistungen. Aus meiner Sicht geht es da nur langsam voran. Die Regierung hat Reformen auf den Weg gebracht, aber es gibt lange nicht genug Sozialarbeiter oder medizinisches Personal.
Edward Lukaci sieht aber auch die Zivilbevölkerung in der Pflicht. Er kritisiert eine Kultur der Gleichgültigkeit, wie er es nennt.
We need to change this culture of indifference.
Es ist einfach, nach einem starken Staat zu rufen. Aber hier ist jeder und jede Einzelne gefragt. Wie gehen wir in unserem Umfeld mit alten Menschen um? Wie erziehen wir unsere Kinder in Bezug auf ihre Großmütter und Großväter? Kümmert es mich, wenn ich auf der Straße eine alte Person sehe, die arm ist oder einsam? Wir müssen sie als unsere Brüder und Schwestern sehen, nicht Menschen zweiter Klasse, denn wir sind Teil dieser Gesellschaft.
Das Problem: Viele fühlen sich nicht mehr als Teil dieser Gesellschaft und wandern aus. In den letzten 10 Jahren haben fast 1 Million Moldauerinnen und Moldauer ihrer Heimat den Rücken gekehrt. Ganz oben auf der Wunschliste: Jobs in der Pflege und im Bau, in Ländern wie Frankreich, Spanien, Irland oder in Russland. Dort hoffen sie als Arbeitsmigranten auf ein besseres Leben. Viele von ihnen haben die doppelte Staatsbürgerschaft, ihre eigene und die rumänische. Denn Teile der heutigen Republik Moldau gehörten früher, vor der Sowjetunion, zu Rumänien. Nicht nur geografisch sind die Länder eng verbunden, sondern auch ethnisch und kulturell. Seitdem Rumänien Mitglied in der EU ist, versuchen viele Moldauer, ihre rumänischen Wurzeln nachzuweisen. Denn mit dem rumänischen Pass kommen sie easy ins Ausland. Kein Wunder also, dass das Land demografisch ausblutet, sagt Caritas-Chef Edward Lukaci.
36% of the Moldovan population are older adults, about 60 years old.
26% der moldawischen Bevölkerung sind über 60 Jahre alt. Sie stehen vor großen Herausforderungen. Sie haben nicht viel Geld und stehen häufig vor der Entscheidung, Essen oder Medikamente. Beides brauchen sie zum Leben, aber nur für eines haben sie Geld.
Moldau zählt zu den ärmsten Ländern Europas. Rund 30% der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze. Um sich die Rente ein bisschen aufzubessern, verkaufen viele ältere Leute selbst geerntetes Obst oder Gemüse oder kleine Dinge für den Alltag auf der Straße. In den 70er und 80er Jahren kamen viele Touristen nach Chișinău. Die Hauptstadt galt als moderne Metropole. Der Handel in der Sowjetunion blühte. Heute ist Moldau das am wenigsten besuchte Land in ganz Europa. Viele große Bauten stehen leer oder sehen heruntergekommen aus. Ich frage Sebastian, ob er die Russland-Nostalgie der alten Generation nicht auch ein bisschen nachvollziehen kann.
Absolut. Ich kann das absolut nachvollziehen und ich verstehe, also gerade die Ältere, wie du richtig sagst, es ist ein Generationenkonflikt, denke ich. Es gibt vor allen Dingen die ältere Generation, die alte Generation, die in der Sowjetunion aufgewachsen ist, die Vor- und Nachteile dieses Systems erlebt haben, aber die nichts anderes kannten, die alle gleichmäßig eine Art von, ich nenne es mal Propaganda und Leben mitbekommen haben und die das Privileg hatten, in einem der Gärten der Sowjetunion zu leben, nämlich Moldawien oder Moldau ist oder war einer der Gärten der Sowjetunion, weil dort Wein angebaut wurde, viel Landwirtschaft betrieben wurde, Früchte, Obst, Gemüse, alles. Also es war, glaube ich, eines der Länder, denen es noch relativ gut ging in dem damaligen System. Und was anschließend kam, nach dem Zerfall, war ja nicht sofort ein Aufschwung und was Positives, sondern es waren erstmal 10, 15 Jahre Chaos, Kriminalität, Unsicherheit, Angst. Und selbst jetzt dann, die folgenden 20 Jahre sind geprägt von Unsicherheiten, von mangelnden Investitionen, von einem anderen Denken. Ich meine, die Menschen damals, die Generation ist konservativ aufgewachsen, eine klare Definition von Familie, Mann, Frau, Kinder. Und da kommt jetzt natürlich auch eine neue Ideologie in dieses Land, wie zum Beispiel die LGBTQ-Bewegungen, die Menschen überfordert. Das Bildungsniveau bei vielen älteren Leuten ist nicht gegeben. Junge Menschen sehnen sich nach Freiheit, nach Europa, nach Geld verdienen und alte Menschen eher nach Stabilität und nach dem, was sie früher gekannt haben oder immer noch kennen. Man muss dazu sagen, die meisten Menschen in der Republik Moldau verstehen Russisch oder können Russisch sprechen. Viele Familien sind komplett russischsprachig aufgewachsen, haben ihr Leben lang nur russische Medien konsumiert, tun das immer noch Und das ist ihr Leben. Und wenn du so aufwächst, kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, dass dann was Neues, was Unbekanntes und vielleicht auch was Moderneres, was man nicht versteht, dann eher für Angst sorgt. Und das jetzt gepaart mit aktueller russischer Desinformation sorgt dann natürlich für eine große Spaltung innerhalb der Gesellschaft.
Ja, voll spannend, was du sagst. Ich meine, du hast jetzt auch schon die hybride Kriegsführung von Russland angesprochen. Gleichzeitig sprechen irgendwie 90% des Landes die Sprache, auch wenn die offizielle Amtssprache, korrigier mich, Rumänisch ist. Die Werte sind immer noch vorhanden, so wie du sagst. Wie ist es jetzt, seitdem Russland die Ukraine angegriffen hat?
Ja, ich denke, es ist noch schwieriger geworden. Zunächst ist die Republik Moldau jetzt ein Frontstaat in diesem Krieg. Also sie haben ja eine große Grenze mit der Ukraine. Die Menschen, die in Moldau an der Grenze leben, hören die Bomben, die einschlagen. Also du bist als Person da wirklich hautnah mit dabei. Und es war natürlich zunächst eine große Angst. Was passiert, wenn Russland jetzt die Ukraine einnimmt? Dann ist Moldau der logische nächste Schritt. Ein kleines Land, was sich niemals wehren könnte gegen einen so großen Aggressor. Ich denke, der politische Diskurs innerhalb der Gesellschaft und teilweise auch innerhalb der Familien, innerhalb der Generationen, ob jetzt pro Russland oder pro Europa, hat sich dadurch nur verschärft. Junge Leute, die sagen, wenn wir daheim sind mit unseren Eltern, wir reden über alles, aber nicht über Politik. Politik sollen die Politiker machen, für den Frieden daheim reden wir darüber nicht. Also es ist natürlich auch eine Art, damit umzugehen, aber es zeigt, dass es ein sehr angespanntes Thema ist. Ja, und man hat es jetzt gesehen an den Wahlen, die im vergangenen Oktober abgehalten wurden. Was da sehr interessant war, sind die Wahlergebnisse, die gezeigt haben, dass auf dem Land wenig überraschend die Mehrheit eine pro-russische Regierung gewählt hat. In Chisinau, interessanterweise, war es 50-50 aufgeteilt. Und die Tatsache, dass über 1 Million Moldauerinnen und Moldauer im EU-Ausland leben und arbeiten und die Vorzüge der EU sehen und die auch wählen dürfen natürlich, haben diese Menschen den proeuropäischen Kurs der Regierung gewählt und eben dann die Wahl auch zugunsten der Partei, der proeuropäischen Partei, entschieden.
Stadt, Land, Ost, West, das Land, haben wir jetzt so ein bisschen gelernt, ist also auch in sich zerrissen. Und dann gibt es da ja noch zwei Regionen, die eigentlich gar nicht mehr zu Moldau gehören wollen. Und das ist auch nochmal sehr interessant. Gucken wir uns eine davon nochmal genauer an. 1991 ist die Sowjetunion zerfallen, Moldau ist unabhängig geworden. Und ein Jahr später nur, also 92, hat ein Teil des Landes gesagt, danke, aber nein, danke. Wir sind weiterhin Buddies hier von Russland und alles soll hier so bleiben, wie es ist. Und damit war Transnistrien geboren. Ein Pseudostaat mit einer eigenen Flagge, einem eigenen Kennzeichen, einer eigenen Währung. Da sind auch 1500 russische Soldaten stationiert und im Hintergrund gibt es einen Oligarchen, der die Strippen zieht. Es ist also eine abtrünnige Region, die, muss man dazu sagen, von keinem anderen Staat bisher anerkannt worden ist, nicht mal von Russland selbst. Und jetzt, Sebastian, warst du in Transnistrien? Erzähl doch mal ein bisschen, wie ist das da? Kommt man da einfach so rein über die Grenze? Und wenn ja, wie sieht's da aus? Beschreib mal.
Ich bin letztes Jahr tatsächlich nach Transnistrien eingereist und es ist eigentlich surreal. Als ich einreisen wollte, muss man dann an einen kleinen Checkpoint, wo russische Soldaten mit Kalaschnikows warten. Ich musste meinen Pass zeigen. Man wird gefragt, was man möchte, wie lange man dort ist, warum man einreisen will. Unser Auto wurde durchsucht. Ja, und dann haben wir eine Einreisegenehmigung bekommen und ich durfte für einen Tag in Transnistrien eben einreisen. Als ich da angekommen bin, war ich ja doch geschockt. Man sieht, dass da in den vergangenen 30 Jahren ganz wenig investiert wurde. Ganz viele Plattenbauten zerfallen. Es gibt alte sowjetische Denkmäler, die zerbröckeln. Ich habe viele alte Industrieanlagen gesehen, die teilweise noch benutzt werden. Also da ist dann vielleicht ein Teil dieser riesigen Anlage ist jetzt eine Näherei, aber der Rest zerfällt und Gras und Vegetation wächst drüber. Ja, und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, das ist eine Zeitreise, es ist eine Zeitkapsel, hier hat sich in den letzten 30 Jahren ganz wenig getan.
Ja, das ist wirklich ein bisschen schräg. Ich habe mir das auch mal auf YouTube-Videos angeguckt. Also da sind echt noch so Denkmäler von Lenin, die da rumstehen oder Flaggen mit Hammer und Sichel drauf oder auch so Kantinen im Sowjetsteil, total abgefahren. Und jetzt ist es aber so, dass seit dem russischen Überfall auf die Ukraine es neben der strukturellen Schwäche, sage ich jetzt mal, noch ein weiteres Problem gibt. Die Ukraine hat nämlich 2025 die Pipeline abgedreht und durch die ist bisher billiges Gas aus Russland geflossen. Und die Transnistrier haben dieses Gas benutzt und daraus Strom gemacht und damit geheizt. Was das für die Menschen vor Ort konkret bedeutet, dazu nochmal Edward Lukacsy.
Die letzten beiden Winter waren sehr hart. Wir haben Kinder aus der Region in Caritas-Zentren eingeladen, damit sie sich aufwärmen konnten, auch über die Nacht. Wenn es draußen minus 20 Grad hat und deine Hütte ist eiskalt, dann ist das lebensbedrohlich.
Die Caritas ist eine der wenigen Organisationen, die diese Hilfe überhaupt leisten darf. Es gibt in Transnistrien nämlich ein Gesetz, das auslandsfinanzierte NGOs und Menschenrechtsverbände als Agenten einstuft und verbietet. Das bestätigt mir auch Sebastian.
Wer aber vor Ort geduldet wird, sind die Kirchen. Und da gehört unter anderem eben die katholische Kirche dazu. Und unsere Partner, zum Beispiel wie die Caritas Moldau, kann die Arbeit in Transnistrien dann über die Mitglieder der katholischen Kirche eben mit viel Freiwilligenarbeit oder mit Schwestern vor Ort dann umsetzen, was eine sehr schöne Sache ist, weil die Bedarfe in dieser kleinen abtrünnigen Region natürlich mindestens genauso hoch sind wie in der Republik Moldau. Was ich auch noch hinzufügen möchte, ist, dass die Republik Moldau zu 95% orthodox ist. Und die katholische Kirche 0,5 oder 0,8% der Bevölkerung nur ausmacht. Also es ist eine sehr, sehr kleine Kirche, die aber sehr viel soziale Dienstleistungen eben anbietet und als solche auch wahrgenommen wird. Also die vielen verschiedenen Stiftungen und NGOs, die aus dieser katholischen Kirche eben gewachsen sind, leisten eine sichtbare und wichtige Arbeit in der Gesellschaft. Und damit wird die katholische Kirche vor Ort eben auch als was Positives gesehen.
Hinschauen, wo sonst kaum jemand hinschaut, das war die Idee hinter diesem Podcast. Und dafür haben wir nicht nur nach Moldau geblickt, sondern auch in die Ukraine, nach Kasachstan, Armenien, Serbien und in den Kosovo. Und obwohl die Länder unterschiedlicher nicht sein könnten, sind uns immer wieder ähnliche Fragen begegnet. Wie lebt eine Gesellschaft zwischen Aufbruch und Stillstand? Zwischen Heimatliebe und Abwanderung, zwischen pro-russischen und pro-europäischen Kräften. Und vor allem haben wir dabei Menschen getroffen, die ihr Land nicht aufgegeben haben, die Verantwortung übernehmen in Schulen, an Unis, bei sozialen Projekten oder in Kirchengemeinden. Was hält Gesellschaften im Osten Europas zusammen? Welche Herausforderungen prägen die Region in den kommenden Jahren? Und was können wir im Westen vielleicht von diesen Ländern lernen? Darüber konnte ich mit Thomas Schwarz sprechen, dem Hauptgeschäftsführer von Renovabis. Er hat fast alle der 29 Projektländer selbst bereist.
Also eine der größten Herausforderungen ist sicherlich die demografische Entwicklung in diesen Ländern. Wir nehmen überall wahr, dass junge, oft gut ausgebildete Menschen einfach mal abwandern, weil sie eventuell für ihre Kinder keine Zukunft im Land sehen, das so von Korruption geprägt ist. Das schwächt dann auch nicht nur den Arbeitsmarkt, sondern das schwächt auch die gesellschaftliche Innovationskraft in dieser Ländern. Und dann kommen viele soziale Ungleichheiten dazu. Und schließlich politisch sind doch einige dieser Länder geprägt wirklich von der institutionellen Fragilität. Also man sieht, dass in Bulgarien hat man innerhalb von 5 Jahren 8-mal gewählt, jetzt war wieder eine Wahl. Man sieht in vielen Ländern eine relativ schwache Rechtsstaatlichkeit, aber auch ein mangelndes Vertrauen in staatliche Strukturen. Und dann gibt es natürlich unglaublich viele externe Faktoren, die sich auf diese Region im Osten Europas dann auch auswirken. Besonders eben der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der ja nicht nur in der Ukraine selbst, sondern auch in den Nachbarländern die wirtschaftliche Unsicherheit viel stärker macht und auch zu gesellschaftlichen Spannungen führt. Weil es gibt Unterstützer der Ukraine, es gibt aber auch Unterstützer Russlands. Und auch da polarisiert das dann die Gesellschaft.
Gleichzeitig warnt Thomas Schwarz davor, Osteuropa nur als Krisenregion anzusehen.
Vielleicht sollte man auch, nachdem man die Herausforderung genannt hat, aber auch sagen, dass Osteuropa keine verlorene Region ist. In vielen Ländern gibt es halt wirklich auch unglaublich engagierte junge Menschen mit ganz hoher Motivation. Und es gibt viele lokale Initiativen, die wirklich dort, wo der Staat nichts tut, Verantwortung übernehmen.
Durch die Abwanderung sind wir in Deutschland von ihren Geschichten selbst betroffen.
Also zunächst mal ist der Osten Europas sehr nah an uns. Serbien ist gerade mal 3 Stunden von Wien entfernt. Kiew beispielsweise ist näher an Berlin als Barcelona. Man muss sich klar machen, dass diese Länder unsere Nachbarn sind. Und mit Nachbarn sollte man eigentlich gute Verhältnisse führen. Zweitens, diese Länder haben es zum Teil sehr schwer gehabt. Viele Menschen aus diesen Ländern sind abgewandert, sind mittlerweile in unserem Land als unsere konkreten Nachbarn. Und es wäre ein Zeichen von Interesse und von einem guten gesellschaftlichen Zusammenhalt, wenn wir auch für deren Hintergründe, für ihre Biografie, für ihre Geschichte, für das, woher sie kommen und wo sie immer noch auch ihre Heimat haben, einfach offen blieben und auch mal fragen, sag mal, wie ist das denn bei euch daheim? Denn bei Spaniern, bei Italienern, bei Franzosen tun wir das ja auch. Und diese Länder sind so schön, haben so viel anzubieten, auch an unterschiedlichen Regionen, an unterschiedlicher Küche, an unterschiedlicher Geschichte, an unterschiedlicher Tradition, dass wir, die wir ja Tourismusweltmeister sind in Deutschland, eigentlich auch mal eine Chance darin wittern könnten, nicht immer die Kerosinpreise noch in viel höhere Höhen zu treiben, indem wir also nur in die fernsten Länder reisen, sondern einfach uns mal in den Zug zu setzen oder ins Auto zu setzen und mal nach Osten zu fahren. Man kann da nämlich gut reisen und man wird eine Fülle von herrlichen Erfahrungen machen, denn die Menschen, und das ist eine der weiteren Erfahrungen, dort sind in der Regel unglaublich gastfreundlich. Sie freuen sich, wenn sie besucht werden. Sie freuen sich, wenn sie wahrgenommen werden. Sie freuen sich, wenn sie im Fokus auch der reichen Westler sind, weil sie damit merken, ja, wir gehören dazu. Wir sind eben nicht nur die unnützen Nachbarn im Osten, sondern wir sind Europäer und wir sind in einer großen Völkerfamilie und wir sind vor allen Dingen auch wahrgenommen als Menschen mit ihren eigenen Werten, mit ihren eigenen Hoffnungen, mit ihren eigenen Sehnsüchten.
Für mich ist das wahrscheinlich das wichtigste Learning dieser Staffel, dass Osteuropa viel komplexer ist als die Klischees, die wir im Kopf haben, dass dort nicht nur Krisen und Konflikte existieren, sondern auch Hoffnung und enorme Gastfreundschaft und dass Zusammenhalt genau damit anfängt. Zuhören, hinfahren, hinschauen. Nicht nur auf die Krisen, sondern auf die Menschen dahinter. Danke, dass ihr dabei wart und dass wir das gemeinsam machen durften. Und wenn euch dieser Podcast genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, dann teilt ihn mit euren Liebsten. Ich bin Elena und raus.
Ostblick, der Podcast über Osteuropa. Eine Kooperation von domradio.de und Renovabis, dem katholischen Hilfswerk für die Menschen in Mittel- und Osteuropa.